Leute, ich bin fast ein wenig aufgeregt, denn es ist die Folge 200. Es ist auch mal Zeit, ein wenig zurückzublicken. Das mache ich in der nächsten Folge, denn für diese Folge habe ich einen wahnsinnig tollen Gast eingeladen. Beziehungsweise ich bin zu ihm nach Köln gefahren, denn dort gab es eine Veranstaltung, darüber sprechen wir auch kurz im Podcast. Und dann dachte ich, Mensch, er wäre doch die perfekte Person für Folge 200. Und deshalb freue ich mich wahnsinnig, heute in der Folge ein richtiges Urgestein der Comedy begrüßen zu können. Aber hört selbst. Viel Spaß! Tacheles meets Rampenlicht, der Podcast, der das Scheinwerferlicht auf die echten Geschichten wirft. Große und kleine Bühnen, große und kleine Ideen und das, was wirklich dahinter steckt. Ich bin Sonja Gründemann und hier wird Tacheles geredet. Bereit? Na dann los! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Tacheles meets Rampenlicht. Es ist die Folge 200. Ich kann es selber kaum glauben, 200 Folgen und ich habe die wahnsinnige Freude, einen großartigen Gast heute begrüßen zu dürfen. Ich freue mich wahnsinnig, denn er ist ein Comedy-Urgestein. Ich glaube, so kann man das sagen, aber er ist noch viel, viel mehr als das. Wir haben uns letztes Jahr getroffen, denn er hatte maßgeblichen Einfluss auf mein aktuelles Bühnenprogramm. Warum das so ist, da kommen wir bestimmt kurz drauf zu sprechen. Und ansonsten ist er eigentlich im Herzen Leistungssportler. Aber er liebt, lebt und atmet die Bühne, glaube ich, genauso wie ich. Darüber werden wir heute sprechen. Ich freue mich wahnsinnig, dass er da ist. Klaus-Jürgen alias Knacki Deuser. Wuhu!
Hallo. Sonja.
Ja, freut mich. Ja. Ich freue mich sehr, dass du dir die Zeit genommen hast und auch so spontan, denn wir haben einen der seltenen Fälle. Ich sitze bei dir in Köln. Wir sehen uns in persona.
Schön, oder?
Das ist total schön. Sonst immer so über einen kleinen Bildschirm ganz oft für die Videos. Aber das vielleicht vorneweg. Ich bin heute extra nach Köln gekommen. Nicht nur fürs Podcast-Interview, ich gebe es zu. Das hat sich dann angeboten. Sondern du gibst heute einen Humor-Workshop für die GSA.
Genau, für die German Speakers Association.
Ja. Die German Speakers Association, die ich ja sehr liebe, wie viele wissen. Und wieso Humor?
Also Humor ist für mich Humor Future Skill, so heißen tatsächlich meine aktuellen Vorträge und meine Projekte. Für mich ist Humor ein Geschenk, dass ich damit nochmal so professionell in Verbindung geraten bin. Ich glaube, Humor ist ein Tool, was uns das Leben, also und die Lebensqualität enorm steigert und auch für den persönlichen und beruflichen Erfolg enorm wichtig ist. Wenn du Humor nicht immer so als rein das Lustigsein, der Clownsein siehst, sondern als eher ein Mindset. Und ich glaube, dass Kinder das alles drauf haben und dass wir das so irgendwann ein wenig verlernen. Und durch meinen beruflichen Weg bin ich damit in Kontakt geraten, dass... Also das war nie mein Ziel, sowas zu werden. Es war wirklich eher Naturwissenschaften und Sport. Und dann bin ich so da reingerutscht. Und dann habe ich irgendwann in meinem Leben so drauf geguckt und habe gedacht, ey, da habe ich ein bisschen Glück gehabt, dass ich dann nochmal so rangeraten bin. Und dann habe ich mich so intensiv damit auseinandergesetzt und merke, wie das mir manchmal so eine kleine Freude und manchmal auch so ein Ansporn ist, diesen Gedanken gerade in der deutschen Gesellschaft ein wenig nochmal nach vorne zu schieben, weil wir sind so wertig, seriösen, nach Seriosität suchend getrieben. Das muss alles ernsthaft sein. Als ob es auch nicht nett sein darf und ernsthaft. Da tun wir uns ein bisschen schwer.
Ja, und ich habe natürlich noch mal ein bisschen deine Vergangenheit auch recherchiert. Wir haben ja mehrere Gemeinsamkeiten. Du hast ja auch, Kind mach was Seriöses, haben meine Eltern gesagt. Du hast auch BWL studiert, ja. Und wolltest eigentlich Spitzensportler werden. Und einen kurzen Sidekick an der Seite zwischendurch. Du hast dich qualifiziert vor ein paar Jahren für die Weltmeisterschaft der Senioren, ist das richtig, im Leichtathletik?
Bei den Senioren.
Bei den Masters. Das fand ich unglaublich, weil ich dich gar nicht als so seniorisch empfinde, aber das ist im Sport ja, fängt das ja früh an. Ne?
Mit 40 fängt das an. Da denkst du schon, also da ist man ja noch nicht alt. Dann geht das aber es geht bis 95 plus. Also wir hatten da in Malaga und in Göteborg war letztes Jahr. Tatsächlich Teilnehmer und Teilnehmerinnen, die waren über 100.
Nein.
Ja.
Sport hält jung.
Und das ist, es ist so lustig und beeindruckend. Also wirklich, ich habe eine Heidenfreude, wenn ich dahin fahre. Nächster ist, also 2026 sind die Masters in Daeju in Südkorea.
Wahnsinn.
Ich war noch nie in Südkorea. Ich bin jetzt am Überlegen, wie ich das irgendwie schaffe, da hinzukommen. Das würde ich unglaublich gerne machen.
Wahnsinn.
Aber wenn du dann mit so, ich hatte jetzt vor kurzem Nordrhein-Meisterschaften, war jetzt nicht so groß, und dann habe ich mich mit einem Herrn unterhalten und dann habe ich gedacht, ah ja, der ist schon ein bisschen älter, und dann habe ich den aber auch geduzt. Ich habe gesagt, wir sind jetzt alle hier Sportsleute und den duzt. Da habe ich mich auch sehr drüber gefreut.
Ja, cool.
Und dann stellt sich raus, dass der dieses Jahr 90 wird. Und der hat im Speerwurf und im Kugelstoßen ist er angetreten.
Nein.
Der war so fit.
Das ist ja toll.
Das gibt's gar nicht. Und ja, das ist tatsächlich meine, da strahle ich. Da freue ich mich so drauf, weil ich bin so nervös da. Also
ist es eine andere Nervosität, als wenn du auf die Bühne gehst?
Ich habe Angst, weil ich dann so die Strecken laufe, wo ich weiß, dass ich gleich kaputt bin.
Ja.
Und ich finde das zum Glück auch wiederum so lustig, weil ich ja auch verhältnismäßig viel mit Leuten arbeite und coache. Und eigentlich ist Lampenfieber immer das große Thema. Mhm. Und weil ich das so lange mache, habe ich das vielleicht auch nicht immer so ernst genommen, dass das die Menschen so beschäftigt, weil ich das so ein bisschen manchmal wegschiebe, weil ich denke, Mann, jetzt stellt euch mal nicht so an. Weil ich das einfach, ich habe das selten. Mhm. Ich habe auch mal ein bisschen Lampenfieber, aber ich habe es nicht wirklich. Aber ich habe es früher gehabt. Wenn ich laufe, da werde ich wahnsinnig, da geht mir
Das ist ja irre, weil ich will da kurz einhaken, weil genau dieses Thema mit dem Lampenfieber, ich habe immer noch ein bisschen, manchmal so, kommt auch auf die Größe der Bühne an und so, ne? Die Situation ist klar. Ich glaube auch, dass es einfacher wird, weil wir natürlich Techniken kennen, mit denen wir die, ich will gar nicht sagen bekämpfen, weil Lampenfieber darf man ja auch immer begrüßen und sagen, Mensch, schön, dass du da bist. Aber kannst du die nicht aufs Laufen anwenden?
Doch,
das schon.
Das geht schon. Und so habe ich es dann auch gemacht.
Ja.
Und ich merke auch beim Laufen, deswegen glaube ich auch, dass diese Mechanismen funktionieren, wie es von Wettkampf zu Wettkampf weniger wird. Also ich bin dieses Jahr wirklich jetzt schon 6 Wettkämpfe gelaufen, also wo ich wirklich so ans Limit gegangen bin. Und es war schon bei den letzten 2, hat sich, also ich war nervös und ich war total aufgeregt, aber ich konnte zum ersten Mal ein bisschen darüber lächeln.
Ja.
Ich konnte es auch tatsächlich nutzen.
Ja.
Also es gibt eine Angst, die ist wirklich blockierend und du musst irgendwie gucken, wie du den so in den Flow kriegst, dass die nicht mehr so blockiert, sondern dass die dich so ein bisschen pusht. Und das habe ich jetzt zum ersten Mal auch beim Laufen wieder hingekriegt. Und dann habe ich gedacht, siehste, das stimmt schon, was du erzählst, musst den Leuten die Sorgen nehmen, du musst sie aber auch dahin führen, dann muss man ein paar Techniken trainieren. Aber man darf auch drauf bauen, dass sich das schon sukzessive ein wenig abbaut und dass es dann einfach aus diesem wirklich, sage ich mal, krankhaften in so gesunden Stress rübergeführt wird.
Ja.
Aber mein Stresslevel ist beim Laufen deutlich höher als auf der Bühne.
Wahnsinn. Und jetzt mache ich den Schlenker zurück, weil ich finde es total beeindruckend mit dem Laufen und dann Weltmeisterschaft und was du da erzählst und wohin. Das ist ja mehr als ein Hobby, das ist ja wirklich eine Leidenschaft, die du da lebst. Und du hast das BWL studiert. Also auch, Kind, mach was Vernünftiges. Ich weiß nicht, waren das deine Eltern, die das gesagt haben, oder wolltest du wirklich BWL studieren?
Nee, ich wusste nicht, was ich wollte. Das war bei mir echt so schwer. Also mein großer Traum war tatsächlich der Sport. Und dann bin ich für die Sportkompanie, habe ich mich qualifiziert und musste dann zur Musterung, weil du musstest ja früher
klar,
zur Bundeswehr. Und dann war ich untauglich. Und meine Trainer, das kann nicht sein. Ich war einfach viel zu dünn, ich weiß es nicht. Und dann haben die mich nicht genommen. Dann habe ich gedacht, ja, also wenn ich nicht dahin muss, dann gehe ich da nicht hin. Das ist ein Schwachsinn. Dann bin ich nach Köln zum ASV Köln gewechselt. Ich hatte da zwischen Leverkusen und ASV Köln. Anfang der 80er waren die so die angesagten Vereine. Ich habe auch ein Jahr lang ein bisschen Geld gekriegt, aber jetzt nix. So. Und ich wollte Lehrer werden. Habe ich gedacht, dann wirst du Lehrer. Finde ich ganz toll. Und alle, bist du wahnsinnig? Lehrer, da kriegst du keinen Job. Da war die totale Lehrerschwemme. Ja, aber ich mach das doch gerne. Nee, du willst doch Geld verdienen. Hab ich gedacht, eigentlich will ich Geld verdienen.
Ja.
Aber ich kann auch so Naturwissenschaften, die auch kein Geld mit verdienen. Da habe ich gesagt, komm, machst du BWL. So, ja, das war so. Und so bin ich da reingerutscht. Und das war rückblickend auch recht hilfreich, weil was ich gelernt habe, war ein bisschen über Marketing, natürlich Konzepte schreiben und die Sachen zu beginnen. So, und dann bin ich aber im Prinzip schon im vierten Semester haben wir mit unserer Theatergruppe 83 begonnen. Also ich habe ja echt schon ein paar Jahre auf dem Buckel. So, dann habe ich das so ein bisschen fürs Laufen. Ich habe dann versucht, am Anfang alles unter einen Hut zu bringen. Dann war das Laufen okay, aber nicht, dass du jetzt deutscher Meister wurdest oder nach Olympia gefahren bist, sondern du warst dann gut in auf deutschem Level, aber auch nur auf dem Junioren-Level. Da kam ja noch mal die Sendung, also die richtigen. Ja, dann habe ich fürs Theater entschieden, weil wir da auch verhältnismäßig früh dann Geld verdient haben.
Und bist du dann nach Amerika gegangen?
Ja, ich habe dann im Prinzip, ich war nie am Stück lange. Ich war jedes Jahr ein bis drei Monate da, immer in zwei Tranchen. Ich bin, also eigentlich immer, wenn ich Geld hatte, bin ich nach Amerika geflogen und habe dann Unterricht genommen.
Ja, cool.
Weil die unsere erste Theatergruppe, die nie gelungen, nie gesehen, nie gehört, nie gelungen.
Ja.
So 80er Jahre Wortspiel mit allem. Und ein Zeichen von klassischer Ausbildung. Wir haben hochexperimentelle und auch handwerklich gekonnte Nummern gemacht. Das Problem war nur, dass ich oft haben wir erst die Nummer gemacht und dann gelernt. Also ich habe eine Step-Nummer mit 10 Stunden Unterricht gemacht und dann habe ich gesagt, jetzt lernst du mal. Ich konnte hinterher auch sehr, sehr gut steppen, war aber, wie gesagt, wenn dann Amerika habe, dann Schauspielunterricht, bisschen Gesangsunterricht, aber singen kann ich nicht so gut. Hauptsächlich Tanzunterricht, für Steppen und so. Das Wahnsinn. Kann ich wirklich gut.
Das kann ich überhaupt nicht. Ja. Das war meine Schwäche, steppen. Ich bin wie eine Gazelle über den Boden geflogen, ohne ihn zu berühren. Das ist beim Steppen nicht so hilfreich.
Ja, das war, da musstest echt arbeiten.
Ja, du musstest arbeiten,
so.
Ja.
Das war sehr vom Laufen, also das konnte ich.
Ja.
Und dann haben wir halt, aber wir haben so viel gespielt. Ich sage ja, wir haben mit den Nibelungen 83 angefangen. Ab 84, also ich habe, ab 84 war ich Profi. 83 habe ich noch irgendwie Marktforschung noch nebenher gemacht, um noch Geld zu verdienen. Und ab 84 habe ich im Prinzip von meinem Job gelebt.
Wahnsinn. Und wart ihr quasi die erste Comedy-Truppe, kann man das so sagen?
Ja, nee, also wir waren tatsächlich, ich glaube, wir waren die Ersten, die den Begriff Comedy genutzt haben. Mhm. Also ich weiß noch, dass Thomas Hermanns damals immer sagt, nein, ich nutze nicht Comedy. Da haben wir uns noch so ein bisschen drüber, haben wir uns gegenseitig noch rumgeärgert. Also, ja, du hast da kommen, nein, wir machen Stand-up und das war dann Komik und wir haben das Comedy genannt. Aber in den 80ern, es gab wirklich, also ich bin in einer komplett anderen Kultur aufgewachsen. Also ich bin da auch wie so ein Sonnenblümchen, Gänseblümchen in diese Welt reingerutscht. Wir waren nur in so selbstverwalteten, besetzten Häusern, diese ganze alternative Szene.
Wahnsinn.
Alles bestand aus Gruppen, Frankfurter Fronttheater, Trio Plamage, die British Hall Company, die kleine Tiershow, Scherbentheater, die Nibelungen. Das waren alles Gruppen und die tourten durch Deutschland. Wir spielten 6 Wochen in Berlin, ausverkauft im BKA-Zelt oder in der Ufa, in München 3 Wochen in Hamburg. Und wir waren die Boyband-Stars der deutschen Comedy-Szene. Wir waren wirklich alle Alten, von lange Zeit Dirk Bach, Rüdiger Hoffmann, Michael Mittermeier, die schon lange dran, die kannten alle uns als Jungen.
Ja, Wahnsinn.
Ja, ihr war so.
Wahnsinn.
Und dann haben wir uns 94 dann aufgelöst und mein Kollege, der hat dann Brainpool gegründet und hat dann Wochenschauen die ganzen Sachen produziert.
Ja.
So, aber eigentlich waren wir 2 Koblenzer Jungs, die ausgewandert sind und haben gedacht, ach, damit kann man Geld verdienen. Wie lustig ist das denn?
Aber um mal einen Sprung zu machen, ihr hattet gerade eine Reunion, oder?
Wir haben die demnächst.
Ja, ihr habt die demnächst. Ah.
Also, die Nibelungen haben sich 94 aufgelöst.
Ja, das ist ja
dann
eine Weile her.
Dann haben wir alle Jubeljahre mal 3 Auftritte gemacht.
Ja.
2001, dann glaube ich 2012, 2017, immer mal so fürs Köln Comedy Festival.
Ja.
Haben dann die ganzen alten Sachen rausgekramt. Die Leute waren fix und fertig, wie lustig das ist und was wir alles konnten.
Cool. Ja.
Aber wir haben es nie wirklich geschafft zu promoten und raus.
Ja.
Das heißt, der ganz enge Zirkel wird natürlich auch immer kleiner.
Mhm.
Kam immer und immer, nee, dass es euch noch gibt. Da ist noch Roberto Capitoni als Elektroman dabei und Andreas Krimm ist Musikprofessor, der, ich weiß nicht, wie viel TV-Comedy-Serien die Titelmusiken geschrieben hat.
Wahnsinn.
So, und dieses Jahr gibt es wirklich auch ein überarbeitetes Programm, also ein neues Programm im Prinzip. Der Ralf Günther als Urteam, wir haben das ja gegründet, die anderen zwei Special Guests, mit dem, wie ich finde, ist immer schwer, wenn man selber sagt, wenn man das lustig findet. Ich finde, ich finde uns so lustig.
Ah, wie cool.
Ich finde das so lustig, was wir machen.
Aber es macht Spaß. Das ist ja, also wenn du es selber nicht lustig, ich sage ja immer, begeistere dich selbst, dann begeisterst du dein Publikum. Wenn du es selber nicht lustig findest, dann ist es ja doof. Lustig.
Ja. Ohne dich wäre ich ein besseres Duo.
Ja, das ist auch schön.
Und das ist unsere Lebensgeschichte.
Ja,
zwei, die, also zwei absolute Oberwisser, die alles besser wissen. Wir wissen ja, ich muss mal wirklich sagen, Ralf Günther und ich wissen alles.
Ja, natürlich.
Es gibt natürlich. Immer, wir wissen alles. Und jeder von uns weiß es ein bisschen anders als der andere. So, das heißt, wir verstehen uns unglaublich, aber es gibt dann immer kleine Details. Und ja, und das heißt, wir haben im Prinzip so eine Art pseudo-autobiografischen Anfang, wo wir so ein bisschen uns auch darüber unterhalten und rutschen dann so in die Nummern rein und dann wird das auch immer absurder und dann kommen die anderen dazu und wir hatten früher wirklich sehr lustige paar skurrile Nummern, also es ist viel mehr Sketches, kennst du denn da?
Yeah.
So, dann heißt wir haben irgendwann mal die Beatles gespielt, wo es aber den vierten gar nicht mehr gab, weil John Lennon schon lange verstorben war. Und dann hat John Lennon als Kerze mitgespielt und er hat sich total aufgeregt, weil wir wieder die Lieder falsch gespielt haben, weil wir tatsächlich, wir haben zum Beispiel Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they are. Und irgendwie falsche Melodien.
Hat einfach Yellow Submarine unter Yesterday runtergegangen.
Und irgendwann hat sich John Lennon total aufgeregt. Jungs, das ist falsch. Sie können und so immer weiter gespielt.
Cool.
Und jetzt werden wir Rudel singen mit den Nibelungen machen.
Ach,
das heißt,
cool.
Die singen unsere größten Hits mit dem Publikum, aber eben auch die Lieder, die falsch sind.
Ja.
Wir hatten irgendwann, das war also in den Nullerjahren ja auch so, haben gesagt, so Kuschelrock.
Ja.
Und dann haben wir daraus Nuschelrock gemacht.
Ach, mega.
So, und jetzt machen wir aber das beim Rudelsingen, machen wir mit den Leuten Three Times a Day.
Ja, und wo kann man das sehen? Das müssen wir natürlich verlinken.
Ja, wir gehen auf Welttournee.
Ja, sehr gut.
Und zwar am 3.11. in Köln.
Ja, sehr gut.
Weil die Show ist so teuer, dass wir uns sie nicht leisten können, öfters zu spielen. Also wir haben für 2026 werden Termine dazu kommen.
Schön.
Aber wir können tatsächlich nur so ab 400, 500 Leuten, weil wir haben Video Bowl.
Ja, das muss alles transportiert werden. Das darf man nicht vergessen.
Das ist so
aufgestellt. Ja, das ist Wahnsinn.
So waren wir schon immer. Wir haben dann irgendwann gesagt, komm, jetzt ist es auch egal. Wir setzen da einen Meilenstein im Rahmen vom Köln Comedy Festival hin. Wir behaupten auch, dass es ein Meilenstein wird.
Wir haben zwei Möglichkeiten.
Das wird gut, das wird es, weil dafür kennen wir auch ein paar alte Nummern.
Ja.
Also das würde mich jetzt wundern. Dann war es nett. Oder es wird wirklich so, dass die Leute drüber reden und dann haben wir etwas, was wir einfach noch über 2-3 Jahre mit aufbauen.
Mega. Und was hat sich verändert seit damals? Also das 94 habt ihr euch aufgelöst, jetzt haben wir 2025. Sind ja doch ein paar Jährchen vergangen, wenn man das ausrechnen würde. Das wollen wir gar nicht, weil dann kommen wir aufs Alter. Aber was hat sich verändert in der Szenerie? Du bist ja ganz dicht dran an der Szenerie. Du hast ja auch Nightwash gegründet und. Du kennst ja die Comedy-Szene, die Bühnenszene, würde ich fast sagen. Nicht nur Comedy, in Anführungsstrichen. Durch und durch.
Ja.
Was hat sich verändert?
Also, ich habe das Gefühl, dass wir langsam wieder dahin kommen, wo wir Anfang der 80er waren.
Das ist spannend.
Also, ich glaube sowieso immer an Zyklen.
Mhm.
Ja. Und wenn ich das ganz philosophisch betrachte, entweder ist ein Pendel und schlägt es hin und her oder wir haben eine Spirale und die Spirale dreht sich im Kreis, geht dabei aber höher. Und die Amplitude, also der Unterschied, das ist die eigentliche Veränderung. Ende der 60er, in der 68er-Zeit war es vollkommen verpönt, Humor zu machen. Also Kabarettisten sind ausgebuht worden, die ganze Studentenbewegung war auch mega korrekt. Also das war Vogue Punkt eins. Mhm. Das hatten wir vieles schon. Mhm. Und daraus haben sich im Prinzip so Chansons, und bei den Chansons haben sich dann die Blödelbaden wie Insterburg und Co. danach nach Otto rausentwickelt. Und dann kamen die wilden 80er, die wirklich wie aus der Punkbewegung, aus der Anarcho-Bewegung, aus der das waren Anarcho-Pantomimen. Es gab das Fools Festival in Amsterdam, so Leute wie Pitch and Drop, Django Edwards, dann gab es die Lufthunde aus Zürich, La Funambule hießen die aus Belgien. Das war so abgefahrene Leute. Und dann hat sich das, sage ich mal, verjuppitisiert. Also in den 80ern waren wir 4, 5 Leute. Yeah. Und irgendwann wurden aus den 4 Leuten 3 Leute.
Yeah.
Und aus den 3 Leuten wurden 2, weil man auch merkte, also mit 2 Leuten kannst du viel mehr Geld verdienen als mit 4.
Ja.
Und plötzlich kamen die ersten Solisten.
Mhm.
Eigentlich Dirk Bach im Solo und Tom Gerhardt. Das war der allererste, der richtig, neben Otto, der immer so outstanding war, der erste Solist.
Und würdest du die, kurz eingehakt, würdest du die, weil heute sagt man ja Stand-up, Stand-up, Stand-up. Ich persönlich mache ja auch kein Stand-up, wie du weißt. Aber als was würdest du die bezeichnen? Weil Dirk Bach war ja auch nicht wirklich Kabarettist im Ursprung.
Der war im Prinzip Sketch-Schauspieler.
Sketch-Schauspieler. Komiker.
Komiker, der das aber zu einem Solostück hinführte.
Ja. Mhm.
Und Tom Gerhardt war schon so zwischen Entertainer,
ja,
Stand-Upper und Sketch-Schauspieler.
Ja.
Und Michael Mittermeier war im Prinzip der erste, der wirklich Stand-Up gemacht
hat,
über ein Zeitgeist-Thema wie Zapping mit einem Mikrofon in der Hand.
Mhm.
Im Prinzip parallel, es gab damals sogar schon Ingo Appelt ganz jung als Sprachimitator.
Ja, Wahnsinn.
Und Rüdiger Hoffmann, der auch so seine Hochzeit hatte. Aber das, was wir heute als Stand-Up bezeichnen, den ersten, den wir als Stand-Up wahrgenommen haben, war mit Michael Mittermeier.
Ja, Wahnsinn.
So, Dieter Nuhr war so an der Kippe.
Ja.
Der war auch noch vorher als Duo mal unterwegs im Kabarett. Und dann hat er sich aber noch mehr auf diese alte, eher traditionellere Kabarett-Tour, aber als im Prinzip mit Stand-Up-Fähigkeiten.
Ja.
Ich und das Mikrofon rede über nicht den Zeitgeist, wie in der Stand-Up, sondern über aktuelle Sachen.
Ja.
Und dann gab es noch Thomas Hermanns.
Mhm.
Also das war dann der allererste, der das als Club eigentlich führte.
Ja.
Und mit Nightwash habe ich, also ja, ich glaube, niemand hat wirklich so viele Talente rausgebracht. Also die Plattform wie mich. Also das ist, statistisch
Wahnsinn.
Kann man durchgehen, gibt es niemanden. Es
sind ja auch viele, die daraus groß geworden sind, einfach, ne? Aus Nightwash.
Sachen
ja.
Was ich aber zusätzlich gemacht habe, also das ist passiert, das habe ich gar nicht so geplant gehabt, muss man klar sagen. Ich habe aber Stand-Up ein bisschen aus diesen Kleinkunsttheatern rausgeholt, weil ich gezeigt habe, das geht überall. Und wir haben früher durch diese ganzen selbstverwalteten Jugendzentren und wir waren in Läden. Ich habe gedacht, wie lack bin ich denn hier gelandet? Da hatten wir aber schon immer gemerkt, das muss ein bisschen gegen diese große Kultur laufen. Und ich finde, Kleinkunst beschreibt ganz gut, was Kleinkunst ist. Es ist nämlich die große Kunst in klein. Und zwar auch von allen Abläufen. Also mit einem Foyer, erster Teil, Pause, da würden die Getränke verkauft, zweiter Teil, Zugabe.
Ja.
Und das Ganze aber in einem kleinen Theater.
Ja, genau.
Für mich war Stand-Up und immer ein bisschen was anderes. Ich war springen wir von der Zeitlinie ein bisschen, ich glaube auch mit einer der ganz frühen Leute, der sein Solo ohne Pause gespielt hat. Ja, die Theater haben gejammert. Aber ich habe da eine Vorgruppe geholt. In Amerika kannte ich das. Da spielen die 60 Minuten. Und mir persönlich war das immer so auch so wichtig, weil ich lache total gerne.
Ja.
Aber eigentlich gehe ich gerne in eine Show, lache und gehe dann aber gerne noch ein bisschen aus oder an die Bar und rede darüber. Wenn das aber 4 Stunden dauert, gehe ich nach Hause. Und ich liebe Shows, die kurz sind, weil ich dann inspiriert bin und ich noch was vom Abend habe. Für mich war das immer ein Teil des Abends, nicht der Abend. Wie eine Oper. Das war die Oper.
Ja.
Ich bin heute ins Musical gegangen, das planst du Wochen vorher und dann ist das ein Riesending.
Das stimmt.
Für mich war das ein bisschen mehr Gebrauchsunterhaltung.
Okay.
Und ich habe halt mit diesem Waschsalon eigentlich auch gezeigt, das kann überall stattfinden, wie in Amerika und England in der Kneipe.
Ja, genau.
Das gab's aber hier nicht. Aber da. Und das habe ich im Prinzip ein bisschen gemacht. Dadurch, glaube ich, habe ich indirekt Stand-up und der Stand-up-Welt geholfen, dass es plötzlich nochmal so zu einem großen Ding wurde.
Genau, und jetzt springen wir nochmal zurück in die Zukunft sozusagen oder in die Gegenwart eigentlich. Was ist deine aktuelle Wahrnehmung? Du hast ja gesagt, es sind so die Zyklen und die Spirale. Wo entwickeln wir uns gerade hin? Weil ich habe das Gefühl, die Comedy-Szene explodiert. Mhm. Es ist ja sowohl männlich als auch weiblich. Bei den Frauen passiert ja auch gerade ganz viel und so. Hast du das Gefühl, dass, wie formuliere ich das jetzt am besten, dass die Basis dafür da ist? Weil ich muss gestehen, ich war neulich in einer Stadt und dachte, ach, ich gehe mal zu so einem Comedy-Abend. Und darf ich das laut sagen? Ich bin nach der Pause gegangen. Also ich, ja. Es war super, es ist super, dass sie das zum Ausprobieren haben und so. Aber die Themen haben mich wirklich gar nicht abgeholt. Und ich habe gedacht, oh Mann, schade. Also
Ich tue mich immer so schwer, wenn ich Sachen sage und die werden vielleicht als Kritik wahrgenommen. Ich finde es ganz toll, dass das so viele Leute machen. Mhm. Aber in meinen Augen, was wir früher gemacht haben, war das ein Beruf.
Ja.
Unser Job war es, wir wollten Menschen zum Lachen bringen, mhm, und wir wollten auch damit Geld verdienen. Mhm. Ja, wir haben irgendwann gedacht, das ist jetzt mal unser Job.
Absolut.
Und jetzt lass mal gucken, wie wir das hinkriegen.
Es ist ja auch harte Arbeit.
Ja, so. Und es ist aber irgendwie ein bisschen zu einer, ich habe bei Nightwatch immer gesagt, Leute, das ist keine Selbsttherapie. Mhm. Ja, ihr könnt eure Selbsttherapie nutzen für die Inhalte, aber es geht um das Publikum. Und wir hatten früher auch junge Menschen. Und ich glaube, dass Humor, gute Gags, ob du jung oder alt bist, die können dich alle ansprechen. Was ein bisschen flöten gegangen ist, da gibt's viele Gründe, warum das in die Richtung gegangen ist, ist, dass das, was ich als Humor und Stand-up noch vor 25 Jahren verstanden habe, das wird heute mit anderen Inhalten gefüllt. Mhm. Wir reden von Stand-up, aber wir meinen was anderes. Mhm. Und ein wesentlicher Punkt ist, vielleicht aber auch, dass es keine Lehrer und Lehrerinnen wirklich dafür gibt. Manchmal habe ich das Gefühl, den Leuten wird gesagt, du musst irgendwas von dir erzählen, sei mutig und erzähl die spannendsten Geschichten von dir. Und dann sitze ich manchmal da und denke, ja, wirklich, hast du so ganz toll gemacht und ich bewundere dich auch für deinen Mut. Was ist daran lustig? Das ist für dich lustig, gut. Aber es interessiert mich eigentlich nicht, ob du Single bist. Mhm. Was mich in Wahrheit interessiert, ist, wie geht's mir? Mhm. Menschen möchten was von sich hören. Mhm. Und mein Job ist es, dich zu unterhalten. Mhm. Mein Job ist es, so sehe ich das, mit meinen Geschichten dich zu packen, die Hörer zu packen, zu überlegen, was, so. Und diese Transferleistung, dass du deine Geschichten wie ein Musikinstrument nutzt, um die anderen Menschen damit zu packen. Deswegen sind so Sätze wie Kennste von Mario oder von auch den anderen Freunden schon clever, weil sie holen es zurück. Ja. Kennst du das?
Ja.
Aber bei
sie
der
halten
Suche,
den Spiegel vor im Prinzip.
Ja, aber bei der Suche nach dem Material sind die heute von, sage ich mal, dem lustigen Weg abgekommen. Die sind in den ehrlichen Weg abhingerutscht. Legitim, ist ja auch ganz toll. Und dieser ehrliche Weg mit einer gewissen Wokeness, die prinzipiell ja auch vollkommen legitim ist. Ich finde es vollkommen in Ordnung, dazu zu lernen, Dinge fairer zu betrachten. Aber wenn, es ist halt immer sehr schwer, wo ist die Grenze? Also klar, ich möchte gerechter werden. Mhm. Wie gerecht muss ich werden, damit ich wirklich gerecht bin? Aber Humor hat schon immer davon gelebt, dass irgendeiner einen auf den Deckel gekriegt hat. So, und ganz viele von den Klischees kannst du nicht mehr machen. Ja, dann denke ich mir auch, gut, da musst du dir was Neues suchen. Also ich finde, Kreativität findet schon was. Dieses, man kann nichts mehr sagen, denke ich mir, ach Gott. Du musst jede Konsequenz tragen. Aber,
ja, und aber Selbstironie ist ja einfach auch, also na, Selbstironie ist
es
ja...
Es gibt doch Sachen, da habe ich dazugelernt, die habe ich auch schon früher nicht in den Mund genommen, das sage ich heute auch.
Genau.
Und dann ist das auch so.
Ja.
Das ist doch nicht schlimm, die Welt verändert sich. Aber trotzdem ist das wahnsinnig schwer, lustig zu sein, wenn du irgendwie immer ehrlich sein möchtest, nur von dir erzählst Weil wenn du jung bist, hast du ja noch gar nicht so viel erlebt.
Ja.
Verstehst du? Was willst du denn erzählen? So, bestes Beispiel. Es gab immer wieder welche, die haben von der Schule gesprochen. Mhm. Und dann kamen die Redakteure und haben gesagt, ey, wie geil ist der denn? Mhm. Guck mal, der ist 17 und der zieht hier alle. Mhm. Das habe ich jetzt aber schon zweimal erlebt und habe eigentlich nichts dazu gesagt und habe den gebucht. Mhm. Was ist das Problem? Mit 20 ist er oder sie keine Schülerin mehr.
Nee.
Und plötzlich haben sie ihre Kompetenz verloren. So, das heißt, die haben mit 17 über diese Kompetenz, sie sind voll in der Schule.
Ja.
Wir alle waren irgendwann mal in der Schule und konnten das komplett nachvollziehen und haben gesagt, du bist ein Schülerexpert, du ein Schüler bist.
Ja.
Mit 20 kannst du es uns noch ein bisschen vormachen und sagen, ich bin noch 19.
Ja.
Mit 22 weiß ich, dass du kein Schüler mehr bist.
Aber dann schreibe ich ein neues Programm.
Ja, aber über was? Du musst ja erstmal wieder Experte werden. Du hast ja noch kein Leben.
Nee, du hast vielleicht studiert.
Ja, aber noch nicht mit 20 oder 21.
Da bist du gerade noch drin. Da hast du total recht.
Und du hast noch kein Leben geführt.
Nee.
Das heißt, und dann reden die immer nur von sich. Aber was interessiert mich dahinter?
Ja.
Als wir bei Nightwatch angefangen haben, waren die nicht 21, wie heute oft. Mhm. Der Jüngste war, glaube ich, Mario Barth und Pocher. Die Rest waren alle über 30.
Ja, ja. Klar, das ist so ein bisschen wie die Persönlichkeitsentwickler, die Anfang 20 sind und meinen, ich zeig dir jetzt, wie das Leben funktioniert. Ne?
Die haben
geht so,
gut.
Ja, aber
das ist ja auch in Ordnung. Ja. Aber ich glaube, die können mir einen Impuls geben, den ich mitnehme, weil ich denke, ach, die denken anders als ich.
Ja.
Cool. Aber es ist nicht immer ganz einfach, wenn du noch nicht die Erfahrung hast, diese Erfahrung wirklich zu verkaufen.
Ja.
Und im Humor, du musst halt auch ein paar Sachen erlebt haben. Aber der wesentliche Punkt ist, und dann komme ich gleich, ich habe die Fragen.
Ja, sehr gut, gut.
Es geht um das Publikum und nicht um dich.
Ja.
Und die erzählen immer nur von sich. Und irgendwann kann ich das nicht mehr hören, weil ich denke, mutig, toll, super. Aber es interessiert mich nicht, wo und wie du lebst. Es sei mir nicht böse. Es ist vollkommen legitim. Aber ich möchte unterhalten werden. Und das habe ich alles auch mal erlebt. Aber du hast, und dann reden die von Tragödien und haben keine Lösung. Aber der Clown ist der Held oder die Heldin des Scheiterns. Also ein Clown scheitert und dann findet er die lustige Lösung, die außergewöhnliche Lösung, wo du sagst, Gott, wie geil ist das denn?
Ja.
Und die haben nie die Lösung. Also theoretisch, Literatur, Philosoph, sind das Tragödien, die erzählen und keine Komödien.
Ja.
Weil ich bin so einsam, ich wohne bei meinen Eltern, der Kühlschrank ist leer. Und jetzt?
Und jetzt?
Ja. Was machst du damit?
Ja.
Bist du jetzt mit dem Kühlschrank, weil er leer ist, nutzt den als Kanu?
Ja.
Oder bist du jetzt Hochleistungssportler geworden? Oder hast du deine Eltern rausgeschmissen und hast gesagt, wenn ich kein Essen kriege, dann braucht ihr hier auch nicht mehr zu wohnen und jetzt sitzen die Eltern auf der Straße. Ich habe keine Ahnung. Finde doch mal eine Lösung.
Ja.
Da erzählt keiner.
Und wie findest du dann die Geschichten? Wir kommen gleich auf die Frage nochmal zurück. Aber wie findest du die Geschichten? Also wie findest du den Punkt? Ich sage ja immer, die ganze Welt ist voller, das Leben steckt voller Geschichten, ne? Wenn es auch um
die
Storytelling
geht.
Aber
sind ja alle da.
Eben.
Es geht darum, wie kann ich sie erzählen, dass sie dich interessieren?
Ja.
Das ist die professionelle Herangehensweise. Ja. Wir können da uns gleich drüber unterhalten. Nur, weil ich glaube, dass momentan diese ganze Erzählwelt so ein bisschen in die Sackgasse oder in eine Richtung, glaube ich, dass dieses Anarcho, humorvolle, sketchige Clowneske wieder zurückkommt. Weil wir andere Lösungen finden, weil wir wieder uns über die Sachen lustig, also wir nutzen nicht mehr das Wort, sondern sag mal so, wenn du nichts mehr sagen kannst, dann spielst du halt irgendwas.
Ja.
Ja?
Und glaubst du deshalb, dass diese Stand-up-Welt, die ja gerade eskaliert da draußen, sage ich jetzt mal bewusst, weil, wie gesagt, allein in Hamburg gibt's ja wahnsinnig viele Orte, wo mittlerweile lauter Comedy-Formate sind, dass das eigentlich irgendwann sich wieder ein bisschen zurückbildet?
Ja, ich glaube, das bildet sich wieder ein bisschen zurück, aber das wird nie mehr aufhören. So,
nee, das muss
es
ja auch.
Das ist wie so...
Wie das Internet.
Genau, es gibt Sachen, die haben dann eine totale Blüte, aber das wird nicht mehr verblühen.
Ja.
Da, zum Glück, weil da wird es genügend gute Leute geben, die sich da durchsetzen. Mhm. Und wenn du dann mal früher rausgegangen bist, dann war da halt das sind ja keine schlechten Menschen, wenn man nicht lustig ist. Das muss man ja, aber da war keiner, der dich geflasht hat.
Und was ich total spannend finde, ist ja immer wieder das, was ich auch beim Hamburger Comedy-Pokal sehe. Es gibt ja einfach 1000 Formen von Comedy. Das muss man ja auch sagen. Stand-up ist halt die bekannteste, würde ich jetzt sagen. Ne? Aber es gibt ja 1000 unterschiedliche Formen oder 100 oder 50.
Ja,
es ne? gibt unterschiedliche Formen, wie auch immer man Comedy bezeichnet. Auf jeden Fall unter dem Oberbegriff Humor,
genau.
Ne, den wir heute auch nochmal beleuchten heute Abend.
Mhm. Genau, und ich glaube, so wird es dann, so wird die Kreativität, die wird schon Türchen finden, wo plötzlich irgendjemand was macht, wo du denkst, ja, das ist ja geil.
Mhm.
Warum bin ich nicht da drauf gekommen?
Mhm.
Das ist ja lustig.
Mhm.
Aber ich lache gerne und ich lasse mich auch gerne unterhalten, aber ich möchte auch unterhalten werden. Ja?
Genau, das so, war jetzt der Punkt bei mir da,
wenn ich nicht unterhalten werde, war. Dann gehe ich auch schon mal.
Ja.
Ich meine, wenn sie mich kennen, gehe ich nicht, dann bleibe ich immer höflich da und denke immer, oh Gott, bitte hört mal auf. Aber
ja.
Aber
Humor ist ja auch total unterschiedlich. Also der Geschmack ist ja unterschiedlich, das meine ich. Manchen
genau,
gefällt das, manchen gefällt das.
Aber das ist ja mein Punkt.
Aber du kennst die Techniken.
Aber wenn die Leute da lachen, angenommen, du warst da und du bist der einzige Mensch, der gegangen ist und die anderen haben sich alle perfekt unterhalten, ja, dann ist das halt so. Dann,
genau.
So, aber ich habe das, wenn ich mit Leuten rede, also ja, der Geschmack und die anderen, aber was lustig ist, ist lustig.
Mhm.
Und da gibt es Facetten, die sind anders, aber bei den richtig guten Nummern, also setz ganz junge Kinder mal von Loriot oder jetzt sind wieder so ein paar Monty's Python-Sketche, die unterwegs sind im Netz. Also wenn ich das jemandem zeige, egal wie alt die sind, da lachen die sich kaputt.
Ja,
weil es ist so lustig und so dämlich. Also
weil Humor ja eine Technik ist.
Genau,
es ist auch eine Technik, ne?
Der Job ist es, Leute zum Lachen zu bringen.
Genau.
Du musst überlegen, also und das heißt, ich muss eine Hook finden, ich muss irgendeinen Weg finden, dass die mir mal überhaupt mal zuhören. Dann finde ich es wichtig, wie so im Storytelling etwas zu finden, wo man da unten sagt, also ich finde es immer wichtig, wenn ich als Zuschauer denke, genau, so ist es.
Mhm.
Stimmt.
Mhm.
Ja, da bin ich ja gar nicht drauf gekommen.
Mhm.
Dann da wird schon was erklärt.
Mhm.
Und dann bin ich plötzlich in der Geschichte.
Mhm.
Oder ich denke, wie kommt der denn da jetzt heile raus?
Mhm.
Was macht sie denn jetzt?
Mhm.
So, wenn es nur, also von einer Episode zur nächsten und es gibt nichts, wo sich irgendwas auflöst oder so, ja, dann ist das einfach nur eine Wiedergabe.
Ja.
Und oft wird nur wiedergegeben.
Ja.
Aber eigentlich ist es wie ein Thriller. So, ein Whodunit. Wer ist es denn? Was passiert denn da jetzt? Was will ich denn? So, ich erzähle euch mal von meinem besten Auftritt. Naja, bester darf man ja gar nicht sagen. Also es war auch gar nicht mein bester Auftritt. Aber also das sind solche Situationen, die kennt, glaube ich, jeder. Du sagst irgendwas zu, kommst da an und denkst, was in Gottes Namen hat es das anzunehmen.
Ach, okay, ist mir noch nie passiert.
Exakt. Und
ja,
so in Geschichten zu kommen.
Mhm.
Ich hatte mal einen Workshop gemacht, fand ich auch. Und erzählte mir einer eine Sportgeschichte.
Ja.
Ich fand die super. Habe ich dir das mal irgendwann mal erzählt?
Nee.
Weil das ist so eine, was ich öfters erzähle, weil ich habe gemerkt, wenn ich vom Sport rede, ist es immer ein bisschen schwer, weil es mich so interessiert.
Mhm.
Und die Leute oft denken, ach ja, du, das ist ja so wie Hochleistungssport. Du, so viel trainiert ja sonst keiner. Und du, der bist ja immer so ehrgeizig. Und ich so, hat nie so richtig funktioniert, wenn ich vom Sport erzählt habe. Der erzählt so eine Sportgeschichte. Ich fand die super lustig.
Ja.
Die anderen 8 Leute in dem Kurs so Mitte.
Ja.
Da habe ich gedacht, genau dasselbe Problem.
Mhm.
Und dann haben wir drüber gesprochen, wie kann ich meine Geschichten verallgemeinern? Also wie kann ich die auf ein Level bringen, dass die bei mir anecken? Da kommt er am nächsten Tag raus und sagt, Leute, ich habe so einen Tick. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Bei mir, ich habe so einen Bewegungsdrang. Also wenn ich nicht weiter weiß, dann gehe ich in so ein Bewegung. Und da hat er dieselbe Geschichte erzählt und alle haben gelacht.
Ja.
Weil wir alle gedacht haben, ach, ich habe auch einen Tick. Was für einen Tick habe ich denn? Ach, ich kenne das, wenn ich nicht weiter weiß.
Ja.
Und plötzlich war dieselbe Geschichte eine Geschichte, die mich bewegt hat, der ich nicht nur zugehört habe.
Mhm.
Und das ist so ein bisschen die Kunst. Wie kriege ich es hin, dass die Leute denken, das will ich jetzt nicht auch weiterhören. Wie und, lustig ist das denn?
Ja, und das ist ja was du auch, um den Bogen nochmal zu spannen, was du ja auch eben im Business machst. Du berätst ja auch Leute im Business.
Ja.
Du hast ja mit allen möglichen großen Comedians gearbeitet, ne? Lisa Feller und bist ja mit vielen, vielen unterwegs. Das heißt, du bist in der Comedy-Branche total gesettelt. Aber du hast eben ja auch diesen Spagat gemacht, ne? Business und Bühne, wie ich bei mir immer sage. Du bist da ja auch unterwegs. Und ist das dann auch der Tipp, den du quasi den Businessleuten gibst, bei denen es ja wahrscheinlich nochmal ein Ticken schwieriger ist, diesen Humor zu infiltrieren, sag ich mal, weil die ja, glaube ich, oft dieses haben, was, aber ich will doch gar nicht witzig sein auf der Bühne, ich will nur ein bisschen Leichtigkeit haben.
Exakt. Das ist vollkommen richtig. Ich sag denen auch, diese Humortechnik, also das sind eigentlich Kommunikations- und Bühnentechniken. Mhm. Und jetzt vergesst mal diesen lustigen Aspekt, nimmt mal den sympathisch und netten und diese Publikumsorientierung.
Mhm.
Überlegt euch als erstes, was ist das strategische Ziel?
Mhm.
Also nicht, was willst du erzählen, was möchtest du erreichen?
Absolut.
Was möchtest du erreichen? Mhm. Und dieses strategische Ziel muss im Vordergrund stehen.
Mhm.
So, und dann siehst du auch schon, dass es nicht mehr um dich geht, es geht um die anderen. Ja, also will ich die motivieren, möchte ich meine Mitarbeiter dazu bringen, kreativer zu werden, besser miteinander zu reden, weniger krank zu werden, möchte ich denen was verkaufen? Das muss ich klären.
Ja.
Und das ist die Grundlage von allem. Aber das ist auf der Bühne. Ich will die zum Lachen bringen. Da ist es ziemlich sicher, das strategische Ziel ist eigentlich, dass die danach wieder Tickets für die nächste Show kaufen, dass die vielleicht Bücher kaufen.
Mhm.
Also wie bringe ich das unter?
Mhm.
Und dass die eigentlich so eine gute Zeit haben, dass die über mich reden.
Mhm.
Das sind die strategischen Ziele. Mhm. Und nicht, sei möglichst ehrlich und erzähle eine lustige Geschichte.
Mhm.
Es geht nicht um lustige Geschichten, es geht um Unterhalten.
Es geht um Emotionen.
Ja,
eigentlich geht es doch immer um Emotionen.
Ja, und die
oder?
Nutzt du dafür.
Ja, genau.
Und wenn du das strategische Ziel hast bei Unternehmen, dann kann ich ansetzen. Und dann kann ich denen auch helfen über Storytelling, wo ich immer sage, also ihr habt im Prinzip, ist jeder Vortrag gleich aufgebaut. Jeder Vortrag.
Mhm.
Anfang.
Ja.
Hauptteil. Sagt super.
Ja, genau.
So, und der Hauptteil ist dein Job. Den kannst du, den musst du können. Wenn du nichts zu erzählen hast, vergiss es.
Mhm.
Diese magische erste Minute, das ist die große Arbeit.
Mhm.
Wie fange ich an?
Mhm.
Wie packe ich die?
Mhm.
Wie führe ich das ein? Wie stelle ich mich ins rechte Licht?
Mhm.
Und der Humor ist quasi immer der Pausenfüller.
Mhm.
Du musst nicht lustig anfangen, auf keinen Fall.
Mhm.
Du musst eigentlich souverän und sympathisch anfangen.
Mhm.
Und wenn du das etabliert hast, und sie dann einmal quasi wie der Pause, wie die Mainzelmännchen, kriegst du sie jetzt einmal zum Schmunzeln. Jetzt kommt die Pause.
Ja.
Jetzt kommt der Hauptteil. Jetzt willst du mal eine Pause setzen, auch neurologisch, damit sich das setzt. Erzähl mal eine lustige kleine Geschichte, eine Episode, ein Zitat, irgendwas.
Mhm.
Ha, 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 ha. Warum? Damit die durchatmen.
Mhm.
So. Und dann kommt am Ende der Schluss. Und das klingt immer so banal, aber so gehe ich durch Shows durch. Und ich kürze den Leuten die Chance. Ich habe noch in meinem ganzen Leben nicht eine Rede erlebt, die zu kurz war.
Mhm.
Aber ich habe schon ganz viele Reden erlebt, die zu lang waren.
Das ist fast ein schönes Abschlusswort, denn unsere Zeit ist bald vorbei. Ja, ja, es ist Wahnsinn, wie die jetzt gerast ist. Ich möchte von dir zum Schluss noch eine Sache wissen. Gab es mal einen Auftritt, wo du, also wir hatten jetzt eben schon das Thema, du bist hingekommen und hast gedacht, oh Gott, warum habe ich das zugesagt? Aber wo dir mal richtig was schiefgegangen ist und wo du hinterher sagst, oh Gott, daraus habe ich aber vielleicht auch was gelernt.
Oh ja. Also erstmal lernst du aus diesen ganzen vielen kleinen Fehlern am allermeisten.
Ja.
Das ist nochmal so ein Thema, wie gehst du damit um? Aber das gehört dazu. Ich hab mal einen Auftritt gehabt, das war ganz schrecklich. Das war für einen Sonnenbankhersteller. War also nicht meine erste große Gala.
Ja.
Und dann irgendwann Mitte, Ende der 90er, ich habe 2500 D-Mark damals bekommen, wahnsinnig viel Geld. Ich habe gedacht, boah, da geht der Chef auf die Bühne und sagt so, meine Damen, sehr geehrte Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, ich will es Ihnen nur mal klar sagen, nächstes Jahr um die Zeit wird noch nicht mal mehr die Hälfte von Ihnen hier werden. So, jetzt kommt hier noch so ein lustiger Mensch, der Erdäuser.
Oh.
So, da stand ich da hinten und habe gedacht, was mache ich denn jetzt?
Mhm.
Dann habe ich irgendwie auch, ich habe dann tatsächlich so zwei Seelen. Mhm. Ja, das ist ja mein Job und ich will ja auch das Geld verdienen. Und komm, den sagst du doch irgendwas Motivierendes, Nettes.
Mhm.
Es war so grauenhaft, als ob irgendein Mensch irgendetwas von dir hören möchte, wenn du weißt, ich bin morgen entlassen.
Ja.
Das geht doch nicht.
Nee.
Also in jedem Briefing, wenn ich, egal für Vortrag oder auch so, checke ich im Vorfeld, worum es geht.
Ja.
Bei Vorträgen ist ja was anderes, weil ich wirklich Informationen liefere.
Ja, genau.
Bei einer Gala, wo ich auftrete, mache ich das nur, wenn das irgendwie ein positives Umfeld ist.
Mhm.
Und das habe ich dann schon zweimal im Vorfeld mitgekriegt und gesagt, na, auf keinen Fall.
Meine.
Und ich habe es nochmal erlebt, sehr ähnlich, wo ich denen dann auch klar vermittelt habe, dass ich heute nicht auftreten werde.
Wahnsinn.
Aber das habe ich natürlich, da war ich nicht in der Lage.
Ja.
Und ich lange gedacht, da hättest du nicht auftreten dürfen, da hättest du doch
raus. Wahnsinn.
Aber
das lernt
du
man
musst dann auch mal
da
durch.
Genau.
Und das war, ich habe mich so geschämt, da aufzutreten.
Mm.
Ich habe mich so geschämt. Wie kann ich denn, es war so unangenehm. Und da habe ich wirklich gesagt, das passiert dir nie wieder in meinem Leben. Meine Briefings sind besser geworden. Leider musste ich dann noch Jobs absagen. Ich dachte, hätte ich schon gerne gemacht.
Klar.
Ist ja mein Job, da lebe ich auch von.
Ja.
Und einmal, wie gesagt, habe ich denen dann auch klar vermittelt, dachte ich, ja Leute, so war das nicht abgesprochen. Also das war nicht direkt vor meinem Einmal, das waren zwei Stunden vorher, aber ich habe denen klar gesagt, ich werde heute hier nicht auf.
Aber das finde ich sehr, sehr mutig und vor allen Dingen sehr klar und sehr dir treu geblieben. Sozusagen.
Ja, aber das wäre nicht, ohne dass, wenn das nicht einmal so wehgetan hätte und mir so unangenehm gewesen wäre, hätte ich das nicht nochmal geschafft.
Ja, große
Also es gibt immer Grenzbereiche, wo du auch Jobs machst und denkst so.
Ja, ja, natürlich. Dafür sind wir selbstständig, das muss man
dafür
auch sagen.
Dafür musst du auch ein vernünftiges Briefing machen.
Ja.
Aber, das war schlimm. Aber auf der anderen Seite, ganz ehrlich, ich bin fast 5000 Mal aufgetreten.
Wahnsinn.
Und das ist schon einfach ein schönes Gefühl. Und wenn dann Leute mal kommen und irgendwie dir erzählen, wie nett das war. Ich war vor ein paar Tagen in Berlin für den Verbandstag, also der deutsche Verband der Verbände.
Das war Wahnsinn.
Das war so geil. Es war auch total. Und dann kommt dann auch jemand an und sagt, also war dann doch so ein Nightwatch-Fan.
Ja.
Und also ich behaupte mal, die muss damals sehr jung gewesen sein, als sie guckt hat, die war so, und die hat sich so gefreut. Und
ach,
dann
schön.
Geht mir, da freue ich mich dann auch einfach. Ich denke auch, da habe ich wirklich was ausgelöst bei den Leuten mit den Shows und hast du nicht alles falsch gemacht.
Und da vielleicht noch am Abschluss, fast zum Abschluss die Runde, gibt es, du hast gerade gesagt, 5000 Auftritte, da gibt's wahrscheinlich nicht einen, wo du sagst, das war der, aber gibt's irgendwie einen Moment, der dir spontan in den Sinn kommt, wo du sagst, da war ich selbst total berührt und das ist mit einer der schönsten Auftritte, an die ich mich erinnere?
Ich meine wirklich, also am allermeisten habe ich bei den Nibelungen gelacht.
Mhm.
Also wir waren eine Gruppe, also das ist so viel einfacher als Gruppe zu arbeiten, als Solist zu arbeiten, wirklich, und so viele Sachen passiert sind. Ich habe bei Nightwatch die vielen Zuschauer und auch die jungen Leute oder die neuen Leute, die dann kommen, sind. Mich fragt immer, wer ist dein Lieblingscomedian? Ich sagte immer, die ich noch nicht kenne.
Mhm.
Ja, ich mag die alle, aber ich habe mich halt immer auf Leute gefreut, die noch keiner kannte.
Mhm.
Ich habe jetzt mehrmals Reden bei Beerdigungen gehalten, auch persönlich Sachen.
Mhm.
Und ich muss wirklich sagen, das waren auf der Bühne die bewegendsten Momente.
Mhm.
Also viele haben gesagt, wie hast du das überhaupt geschafft?
Mhm.
Für mich war das wirklich auch eine Art von Verarbeitung.
Mhm.
Ich war da auch sehr, sehr emotional drinne. Aber es hat mir so viel die Vorbereitung, das zu schreiben, zu machen, gegeben. Ja, dadurch, dass ich das dann kann, irgendwie ziehe ich das auch durch. Aber ich war wirklich dankbar, dass ich das kann. Also, dass ich die Chance hatte, meine Gefühle zu erzählen. Weil ich glaube, dass ganz viele Menschen auch ähnlich denken und das auch gerne weitergeben möchten, um auch die anderen Menschen, sage ich mal, durch die Trauer zu führen. Aber ich war tatsächlich ein bisschen glücklich, dass ich sowohl ganz gute Ideen und Worte hatte, aber dass ich mir diese Fähigkeit trainiert habe, das zu sagen.
Ja.
Und das hat mir geholfen, mit dieser wahnsinnigen Trauer besser umzugehen. Und ich habe auch das Gefühl gehabt, dass ich auch den anderen ein bisschen geholfen habe. Ja, das waren tatsächlich sehr berührende Momente.
Und das finde ich wahnsinnig schön, dass du das zum Abschluss nochmal sagst und so den Kreis auch schließt. Zum einen mit den Nibelungen, weil damit sind wir ja quasi eingestiegen. Aber eben auch, das zeigt mir nochmal wieder so schön, wir haben so machtvolle Instrumente, nämlich die Worte, mit denen wir arbeiten dürfen und mit denen wir berühren dürfen und selbst berühren und andere berühren dürfen. Ich finde, es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Die Zeit ist gerast. Um das vielleicht noch kurz aufzuklären, ich habe ja eingangs gesagt, du bist nicht ganz unschuldig an meinem aktuellen Programm. Ich habe mich nämlich letztes Jahr von dir beraten lassen und es war gar nicht mein Plan, ein neues Programm zu schreiben, aber jetzt bin ich mit Jetzt mal Tacheles unterwegs. Es macht mir auch wahnsinnig viel Spaß. Darüber werden wir bestimmt auch noch quatschen, wenn das Mikro aus ist. Ich danke dir von Herzen, dass du dir die Zeit genommen hast für meine Jubiläumsfolge, die 200. Vielen, vielen Dank, Knacki. Klaus-Jürgen, wie nennt man dich denn jetzt offiziell?
Ich heiße immer Knacki, aber wenn ich mich da heute vorstelle, dann fallen die mich nicht kennen, erstmal um. Dann stelle ich mich immer brav mit Klaus-Jürgen vor. Ach ja, und dann irgendwann sagt er, ich habe sie schon mal irgendwo gesehen, ja, hab das und das. Ach so, aber heißen Sie denn Klaus-Jürgen? Nein, ich heiße Knacki Doll. Ich sage, ach, Knacki Doll. Aber nennen Sie mich Klaus-Jürgen oder Klaus und dann irgendwann sagen die Knacki.
Ja, du wirst im Herzen immer Knacki Deuser bleiben. In diesem Sinne, danke, dass du da warst. Danke, dass ich hier sein durfte. Vielen Dank für deine Zeit. Danke, dass ihr zugehört habt und denkt immer daran, bei allem, was ihr tut, perfekt muss nicht sein, echt ist schöner. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ich hoffe, die heutige Folge von Tacheles meets Rampenlicht hat dir gefallen. Dann hinterlass mir gerne eine Bewertung oder schreib mir auch einfach eine kurze Mail. Schalt wieder ein, wenn es wieder heißt Tacheles meets Rampenlicht und denk bei allem, was du tust, immer daran, perfekt muss nicht sein, echt ist schöner.